Den allerersten Eindruck von den Wiener Philharmonikern empfing ich von der Juche von der vierten Galerie der Wiener Staatsoper, damaligen Wiener Hofoper. Damals nahm uns nämlich mein Vater uns zwei, die älteren Jungens, in die Oper mit. Da blieben wir meistens 10 Tage. Da sang noch der Schlesak in voller Blüte seinen Eleazar und seinen Radames. Und da waren wir dabei, das handelt sich um das Jahr 6 bis 10 ungefähr. Also damals war ich noch ein Springchicken von 10 Jahren, habe aber damals schon die Aufführung sehr genossen und kritisch schon meine Ohren aufgemacht, nicht nur für die Sänger, sondern für das Orchester. Denn, wie Sie ja alle aus meinen Erinnerungen wissen, war von Anfang an mein Wunsch, eines Tages Dirigent zu werden. Ich habe den ersten Parsifal im Jahr 1913 nach der Freigabe der Franz Schalk mit dem unvergesslichen Richard Mayer als Gurnemanns gehört. Und die Aufführung war wunderbar einstudiert und gerade bei diesem Werk, das doch manchmal aus ganz heterogenen Klängen besteht, konnte ich die Einheitlichkeit dieses Orchesters sowohl bei den Bläsern als auch bei den Streichern bewundern. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ungeheuer die letzte Zwischenaktsmusik vor dem letzten Karlstempel auf mich gewirkt hat. Die Klage um den toten Titurell. Dann habe ich dieses Orchester immer wieder gehört und mir überlegt, wieso eigentlich dieser einheitliche Klang zusammenkommt. Und bin zu der Überzeugung gelangt, dass eben diese Musiker die gleiche Sprache sprechen. Jetzt meine ich nicht nur wienerisch, sondern sie sprechen rein musikalisch die gleiche Sprache. Sie kommen von demselben Ursprung her, von der Klassik. Den Wunsch hatte ich immer, aber ich wagte gar nicht daran zu denken, dass es mir je gelingen wird, dieses Orchester einmal zu dirigieren. Und so hatte ich meine Lehrzeit in Graz abgeschlossen, kam nach München und dort entdeckte ich meine große Liebe zu Mozart, kam dann über Darmstadt nach Hamburg und als hamburgischer Generalmusikdirektor erhielt ich dann eines Tages eine Einladung, den Tristan in Wien zu dirigieren. Dieses Werk war mir seit meiner frühesten Jugend so innig vertraut und ich liebte es so unermesslich, dass ich selbstverständlich die Aufforderung, dieses Werk in Wien zu dirigieren, sofort annahm. Die Aufführung, es war einer der letzten Abende, Richard Mayer, den König Marquis sang, ist mir natürlich unvergesslich, vor allem, weil ich trotz einer kurzen Probe spürte, in welch innigem Verhältnis ich mit dem Orchester kommen konnte. Nach dieser Aufführung erhielt ich von dem damaligen Vorstand der Philharmoniker Burghauser die Einladung, ein Konzert zu dirigieren. Dieses Konzert fand im April, am 30. April 1933 statt. Ich begann damals mit der Haffner-Symphonie und auf Wunsch Burghausers dirigierte ich damals die 2. Brahms-Symphonie und dann noch am Schluss die 5. Beethoven, also ein Monsterprogramm. Es gibt so einzelne Abende, die einem unvergesslich sind. So zum Beispiel möchte ich sagen, dass wirklich einmalig auf der Welt die Philharmoniker Schubert spielen. Schubert, zu dem ich auch eigentlich spät gekommen bin und bei dem ich immer mehr sehe, dass er eigentlich der unmittelbare Vorfahre Beethovens ist. Und ein unvergessliches Konzert wird mir immer wieder bleiben, das Konzert in Salzburg, wo ich die 2. Schubert sozusagen wieder entdeckt habe und mit der großen Schubert in einem Konzert zur Aufführung brachte. Und genauso habe ich mich in dem heurigen Festspielsommer durch die Philharmoniker in erster Linie in den Idomeneo verliebt. Und ich glaube, ich könnte mit keinem anderen Orchester der Welt das so zum Ausdruck bringen. Es ist nicht nur, dass der Klang rein ist, sondern sie wissen genau, wie viel Vibrato sie nehmen müssen. Bei einem anderen Orchester sagt man, meine Herren, der Akkord klingt nicht. Sie nehmen überhaupt kein Vibrato. Dann nehmen sie Vibrato und dann klingt es irgendwie süßlich verzerrt. Das ist alles das, was man bei den Wiener Philharmonikern eben nicht sagen muss, sondern was ex offo schon da ist. Und das macht eben die Güte dieses Orchesters aus. Da kommt man sukzessive natürlich auf die Frage der Stimmung. Nämlich der Stimmung nicht im Allgemeinen, sondern der tonlichen Stimmung. Es gibt keine absolut richtige Stimmung. Man weiß, dass die Wiener in der Stimmung sehr hoch sind. Die Berliner sind vielleicht noch eine Spur höher. Ich kann das Argument der Streicher nicht einsehen, dass man sagt, es klingt besser, je höher wir in der Stimmung sind. Denn dadurch kann man ja ad absurdum gehen und kann aus C-Dur C-Dur machen. Und ich kann mich noch genau erinnern, dass Richard Strauss anlässlich einer Meistersinger-Neuinstudierung von mir gesagt hat, sehr schön, Bemmerl, aber warum spielt es ja das Meistersinger-Vorspiel in C-Dur? Aber eine exakte Stimmung gibt es nicht in dem Sinn. Es ist nur im Wege eines Übereinkommens möglich, eines gütlichen Übereinkommens. Man kann mit Härte allein bei so einem Orchester überhaupt nichts ausrichten. Ich habe zeitlebens versucht, innerhalb meiner Konzeption einem Musiker eine gewisse Freiheit zu lassen. Er muss das Gefühl haben, wenn er ein sehr schönes Solo hat, ob es sich aus einem Bläser oder einem Streicher handelt, er wird nicht eingeengt, sondern er hat die Möglichkeit, auch von sich aus sein Bestes zu geben, beziehungsweise sein Herz hineinzulegen. Und in dem Moment, wo er das spürt, dass er nicht eingeengt wird, im Rahmen meiner Konzeption natürlich, dann wird er ganz anders gefühlsmäßig sich äußern, als wenn er sich eingeengt fühlt. Ich habe x-mal gesagt, dass ich Dirigierunterricht in dem Sinne, wie es heute Mode geworden ist, nie erhalten habe. Ich weiß noch genau, dass ich in Graz, wie ich den Bühnendienst plötzlich von AIDA übernehmen musste, den Viervierteltakt falsch, nämlich den Zweier nicht nach links, sondern nach rechts geschlagen habe. Und dass das ganze Orchester beinahe darum auseinandergekommen wäre, weil die eben geklappt haben, ich schlage einen Dreivierteltakt. Sodass ich also erst später dann durch das Zuschauen mir abschaute, was man von einem Dirigenten abschauen kann. Aber ich zitiere immer das, was Hans Richter, meinem Vater, mit dem er sehr befreundet war, in Bayreuth einmal gesagt hat, auf die Frage, wie wird man Dirigent? Man geht einmal aufs Pult, zum ersten Mal aufs Pult, und dann kann man es entweder oder man lernt es ohne dies nie. Das ist cum grano salis wahr. Von den Philharmonikern habe ich zum Beispiel gelernt, die sogenannte, wie ich sie nenne, philharmonische Schrecksekunde. Das heißt, sie können die Philharmoniker natürlich im Wege einer ausgiebigen Probe dazu zwingen, auf einen bestimmten Punkt des Schlages einzusetzen. Es wird ihnen auch bis zu einem gewissen Grade gelingen, dass sie dann genau präzis bei einem Schlussakkord zusammen sind. Aber genauso kann es ihnen passieren, dass sie am Abend dann vollkommen umschmeißen. Denn es vollzieht sich da immer wieder ein Wunder, wie ich es nenne. Es kommt eine kleine Pause und sie sind dann unglaublicherweise zusammen. Man muss nur dann die Geduld haben zu warten. Und das ist auch eine Kunst, die der Dirigent lernen muss, das Warten. Ich bin von Natur aus ein ungeduldiger Mensch und habe das wirklich schwerst erarbeiten müssen, das Warten. Das Warten aufs Kommen, dass sie kommen dann wunderbar, aber man muss ihnen Zeit lassen. Wenn man sie bei dem Kommen lassen, irritiert, ist es aus und das führt höchstens zu einer Katastrophe. Es ist furchtbar schwer, über sich zu reden, vor allem über seine Interpretation. Das können die anderen eigentlich viel, viel besser. Warum alles das, was ich verstandesmäßig mache, das können Sie mir sagen, ja, Sie haben da ein bisschen das Tempo angezogen, da haben Sie es ein bisschen zurückgenommen, da sind Sie vorangegangen, das kann man alles tun, aber man kann nicht das, was noch hinzukommt und was vielleicht das Wichtigste ist, nämlich die Intuition, die kann man nicht erklären. Die anderen können sagen, mir schien das wunderbar gelungen heute, aber das überhaupt, was die Intuition ist, das Unbewusste, das können Sie nicht erklären. Und dass die Philharmoniker eben ein Orchester sind, die das Unbewusste spüren und es dann in Musik setzen können, das ist vielleicht eines der genialsten Sachen dieses Wiener Orchesters. Das möchte ich in erster Linie anführen. Dass sie Wünsche erfüllen, die unbewusst in ihnen schlummern, und sagen, jetzt möchte ich eigentlich noch ein größeres Crescendo haben. Und sie das nur geistig empfinden, rein körperlich kann die Hand das ja nie erreichen. Und es kommt dann. Das macht die Genialität dieses Orchesters besonders aus.